So, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich danke euch für die Einladung. Vor allen Dingen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei eurem Pastor, der mich eingeladen hat, heute Abend hier zu sein und morgen früh. Wir haben Nassim bei uns gehabt zum Gottesdienst an einem Sonntagmorgen. Und ich muss sagen, es gibt keinen Mann, den ich kenne, der so feurig ist wie er. Wow! Ich werde das nie vergessen. Ich habe es ihm nicht zugetraut, muss ich dir ehrlich sagen. Als du zu uns kamst, du warst eher so bescheiden und ruhig und er saß erst einmal ganz ruhig da. Und als er dann ans Podium trat, wow, da ging aber das Feuer los. Das war ein ganzes Feuerwerk, was wir damals erlebt haben. Und ich glaube, das ist auch nicht ohne Auswirkungen geblieben. Ganz herzlichen Dank nochmal für deinen Besuch damals bei uns. Und jetzt unser Besuch zu oder mein Besuch zurück hierher nach Neuenstadt. Ich komme gerade aus Polen. Ich bin heute Morgen noch auf der Bühne gestanden in Polen bei 800 Frauen. Und ich möchte das nur ganz kurz erwähnen, weil da etwas passiert im Augenblick in unseren Landen. Das ist fantastisch. Ich war vor einem Jahr in Polen gewesen und da war noch alles ganz anders, geistlich gesehen. Die Gemeinde dort oder beziehungsweise die Frauen dort wirkten sehr bedrückt, wirkten noch sehr zurückhaltend, wirkten noch nicht besonders frei. Und dieses Mal war das wie, als wenn Gott alles dramatisch verändert hatte. Die Frauen mit einer Begeisterung dabei, mit einem Schrei durch die Halle. Ganz anders, wie ich sie sonst gewohnt war. Diese jungen Polinnen, das waren sehr junge Frauen zum Teil dabei. Kinder, also Jugendliche dabei, so wie ihr da von der Band. Also richtig ganz, ganz, ganz starkes Wirken Gottes. Und was jetzt das Besondere daran war, ich wurde dann zurückgefahren zum Flughafen vom Bischof der Pfingstbewegung in Polen. Und ich war jetzt ja auch gespannt auf den Bischof. Das ist so der Leiter, der oberste Leiter, sozusagen wie der Präses hier bei uns, der mich zurückgefahren hat. Ein Mann von 48 Jahren, der gerade neu gewählt worden ist, 8 Monate erst im Amt ist. Und was aus diesem Mann herauskam, das habe ich selber nicht glauben können. Er hat gesagt, ich möchte, dass alle Frauen in Polen freigesetzt werden zum Dienst. Ich möchte, dass sie alle in ihre Berufung gehen, dass sie alle in ihre Ämter gehen, die Gott für sie hat. Und wenn sie predigen sollen, sollen sie predigen. Und wenn sie Heilungsversammlung haben sollen, sollen sie Heilungsversammlung haben. Ich wünsche mir, dass die ganze Armee, und dann sagt er etwas, und das hat mich wirklich dann schlucken lassen, sagte er, es ist eine Armee von Frauen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen eine Armee sein. Sie sollen wie die israelischen Frauen mit in den Krieg ziehen, den wir jetzt vor uns haben. Und wir werden gemeinsam hineinziehen. Und ich war so gesegnet von diesen Worten dieses Mannes. Ich möchte euch das nur einfach weitergeben zur Ermutigung. Vielleicht habt ihr Bekannte in Polen. Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal eine große Frauenkonferenz von ganz Polen gehabt. Und da sind Frauen angereist von Norden, Süden, Westen, Osten nach Częstochowa. Das ist in der Nähe von Katowice. Das ist eine ganz, ganz nahe bei Auschwitz. Und das ist so bedeutungsvoll, weil damals haben Deutsche und Polen zusammen da ein furchtbares Lager gehabt. Und heute kommt die Herrlichkeit Gottes genau in der Nähe wieder runter. Und die Herrlichkeit Gottes regnet auf dieses Land. Und das ist ein Wunder Gottes. Und dass wir Seite an Seite stehen dürfen. Und dann sagte er mir noch beim Abschied, sagte er, und wir wollen keine Entschuldigung mehr hören. Er sagt, wir haben so viel miteinander ausgesöhnt. Jetzt stehen wir Seite an Seite und gemeinsam stehen wir für Jesus auf. Die Deutschen und die Polen an Seite an Seite. Und das ist ein Geschenk Gottes, was Gott uns jetzt schenkt in dieser Zeit. Ja, ich freue mich hier zu sein, weil ich habe eine ganz heiße Botschaft auf meinem Herzen. Und die Botschaft ist wahrscheinlich ganz einfach, aber man braucht sie immer wieder. Was Gottes Herz im Augenblick so sehr berührt, und das ist so deutlich in diesen prophetischen Worten eben oder in diesen Liedern auch hervorgekommen, er möchte, dass du wieder so richtig verliebt bist in ihn. So richtig dicke verliebt bist in ihn. Wisst ihr noch, wie das ist, wenn man sich so verliebt? Meine Güte, da hat man nicht nur Schmetterlinge im Bauch, da hat man Flusen und da hat man alles Mögliche. Man macht die verrücktesten Sachen. Und Gott sehnt sich so nach seinem Volk hier in diesem Land, weil er hat euch alles gegeben, was ihr braucht. Es wird nichts mehr hinzugefügt werden. Aber er wünscht sich eine heiße Braut, eine Braut, die verliebt ist in ihn, eine Braut, die ihn begehrt über alles, eine Braut, die sich neu in den Königssohn verliebt, der auf sie wartet, weil Jesus kommt wieder. Wir haben es gesungen, komm bald. Er kommt wieder. Aber er wünscht sich dann eine leidenschaftliche Braut, nicht so eine, die da steht und sagt, ach meine Güte, jetzt muss ich auch noch zur Hochzeit gehen. Und so sehen einige von euch aus. Ey, habt ihr schon mal so eine Braut erlebt? Das ist sehr deprimierend, wenn die, ich meine, ich habe es erlebt in muslimischen Ländern. die sich nicht gewünscht haben, zum Bräutigam zu kommen. Aber wir sollten eine Braut sein, die sich den ganzen Tag nur plant, wie kann ich ihn noch irgendwie wunderschön betören? Wie kann ich mich für ihn irgendwie bereit machen? Wie kann ich ihm noch mehr gefallen? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich die Braut werden, auf die er so begeistert wartet, dass er ein paar Tage eher kommt? Ja, ich glaube das wirklich, dass wir beeinflussen das die Wiederkunft Christi. Wenn wir leidenschaftlich für Jesus unterwegs sind, wenn wir nur an ihn denken, wenn er unser Fokus ist, dann wirst du die beschleunigen, die Wiederkunft Christi. Und was du auch beschleunigen wirst, dein ganzes geistliches Kladderadatsch, wollten wir sagen wir im Norddeutschen, deinen ganzen Mist kannst du auch noch gleich loswerden. Weil den wirst du nicht mehr mit dir rumtragen. Deine ganzen Zweifel und Unglauben und Gedanken und was soll wahr werden und wer ist es mit, wenn dann nicht wird und so. Und all das kannst du abbauen. Weil Jesus sagt zu dir, ich liebe dich, ich stehe vor dir und alles, was du brauchst, habe ich für dich. Alles. Und es gibt nichts, was er hinzufügt. Und heute Abend steht er hier mitten unter uns und er sagt, ich habe alle Heilung für dich, alle Wunder, die du brauchst, alle Zeichen, die du brauchst. Ich mache immer etwas und ich weiß nicht, warum ihr das nicht macht, aber vielleicht macht ihr es ja. Ich erwarte immer ein Wunder von Gott. Einfach so. Out of the blue. Weißt du, so einfach so. Ich sage, Gott, ich erwarte an diesem Wochenende ein Wunder. Und dann erlebe ich Wunder, richtige Wunder. Und ich werde euch davon erzählen. Und dann denke ich immer, warum macht das nicht jeder? Weil Gott ist der, dessen Hobby Wunder sind. Im Ernst jetzt. Der hat nicht ab und zu mal ein Wunder für irgendjemanden bereit, sondern er hat den ganzen Tag Wunder für dich bereit. Das heißt, er will in deinem Leben so massiv eingreifen, dass du immer nur staunen kannst und sagen kannst, das kann ja eigentlich nicht normal sein, dass das so alles jetzt miteinander funktioniert. Und er will das tun. Er will dich heilen. Er will dich nicht nur selber heilen, er will auch alle deine Freunde heilen, alle Menschen, die du berührst, heilen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Komm, Anruf von einem Politiker aus unserer Stadt. Seine Mutter sei gerade ins Krankenhaus eingewiesen worden. Krebskrank, Kopf bis Fuß, alles. Und die Ärzte sagen, noch ein paar Tage zu leben. Und er ist wirklich betroffen, sehr betroffen. Und ich sage, selbstverständlich fahre ich dahin. Hab die Frau noch nie gesehen. Der Mann ist auch nicht jetzt wiedergeborener Christ. Und ich fahre ins Krankenhaus und ich sage, Heiliger Geist, was soll ich denn dieser Frau im Krankenhaus sagen? Ich kenne sie nicht, sie sitzt da, sie wird dort wahrscheinlich liegen, an sämtlichen Schläuchen. Und Gott sagt zu mir, sag ihr einfach nur, wie geliebt sie ist. Einfach nur, wie geliebt sie ist. Das ist eine einfache Botschaft, ne? Macht Spaß, sage ich echt, ehrlich. Ich klopfe also an, Privatklinik natürlich, Privatpatient klopft da an, sagt guten Tag, ich bin Frau Wendland. Man hat mich gebeten von ihrem Sohn her, dass ich sie heute Abend besuche und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie die geliebteste Frau der Welt sind. Kein Mensch auf dieser Welt ist im Augenblick so geliebt wie Sie. Die guckt mich an und sage ich, wissen Sie, Ihr Sohn liebt Sie, Ihre Kinder lieben Sie, Ihre Enkel lieben Sie. Und 20 Minuten lang habe ich einfach nur erzählt, wie sehr Gott und die Menschen um sie herum sie lieb haben. Dann klopft es an der Tür und der Professor dieser Klinik kommt rein und sagt, ich muss mich entschuldigen, ich habe vor der Tür gestanden und zugehört. Sagt er, wenn Sie das, was ich war ziemlich laut gesprochen, ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen lauter. Sagt er, wenn Sie das mit jedem Patienten auf meiner Privatklinik hier machen würden, dann habe ich meine Privatklinik heute Abend leer. Die Frau ist aufgestanden aus dem Bett, ist nach Hause gegangen. Und sie hatten spontan 25% weniger Krebs bei ihr festgestellt. Und die Ärzte können sich das nicht erklären. Ich habe der Frau noch nicht erzählt, dass sie Jesus braucht. Ich habe ihr nur erzählt, wie geliebt sie ist. Und das ist die einzige Botschaft, die wir haben. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist ein wunderbarer Mensch, du bist der schönste Mensch der Welt. Gott selber sagt, du bist ein Stück von ihm. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist ein Stück von Gott. Und deshalb die Sehnsucht in deinem Herzen kann nur einer füllen und das ist Jesus selber. Und auch die jungen Leute, die ihr denkt, das Leben muss noch so aufregend sein, ich möchte erst eine Freundin haben und möchte eine Zukunft haben und möchte eine Karriere machen. Ich sag dir heute rückwirkend, ich wollte es auch. Das Einzige, was mich wirklich zufrieden gemacht hat, was mich total glücklich gemacht hat, was mich noch heute, 30 Jahre später, total glücklich macht, ist Jesus zu haben. Und mit dem habe ich nur Abenteuer, mit dem habe ich nur Aufregung, mit dem habe ich nur tolle Geschichten, mit dem habe ich immer wieder neue Kraft, mit dem habe ich immer wieder neue Erfahrungen. Er hört nicht auf, seine Wunder zu tun. Und er wünscht sich, dass die Deutschen das wieder neu begreifen, weil es gibt kein Volk, glaube ich, auf der Welt, was so viel Lehre bekommen hat und so viel Unterweisung und so viel Möglichkeiten hat, alleine durch die ganzen Bücher, die es bei uns jetzt gibt, durch die ganzen Internetzugänge, die wir haben. Jeder von uns kann sich fast überall in jeder Gemeinde der Welt einklinken und sämtliche Predigten downloaden und sämtliche Informationen holen und sämtliche Seminare besuchen. Kaum ein Volk auf der Welt hat so viel Informationen und macht damit so wenig. Ich bin erstaunt, was manche Menschen mit dem bisschen machen, was sie von Gott erfahren haben. Wie die die Welt revolutionieren. Gerade eine junge Muslimin kennengelernt, die zum Glauben übergetreten ist. Und sie wusste sofort, sie war ganz jung, weil sie sollte zwangsverheiratet werden. Und sie hat Jesus erfahren. Sie hat die Bibel einfach angefangen zu lesen, hat gesagt, wenn es diesen Jesus da wirklich gibt, den die Christen mir erzählen, dann muss er leben. Hat die Bibel gelesen und hat dann durch das Bibellesen erfahren, dass Jesus die Sünder liebt und dass er sie annimmt. Und hat sie gesagt, wenn der Jesus so großartig ist, dann will ich ihm ganz nachfolgen. Und sie wusste sofort schlagartig mit 16 Jahren. Und in der muslimischen Familie ist sie noch recht intakt. Das heißt, man gehört zu Mama, Papa und Kindern und Geschwistern und Onkeln und Tanten und. Es gehört alles dazu. Und sie wusste sofort, jetzt muss ich mir entscheiden, entweder Jesus oder meine Familie. Und sie musste von der Familie weggehen und sie hat seitdem, sie ist heute 25, 26, seitdem ihre Familie nicht wieder gesehen. Weil die Familie sie umbringen will. Und sie wusste das und sie sagt es und sie geht überall hin. Ich habe sie erlebt. Sie ist mit mir zum Bürgermeister gegangen. Wir sind zu so vielen Orten gegangen. Und überall bekennt sie Jesus. Überall erzählt sie von Jesus, dass sie ihn lieb hat und dass sie ihn kennt. Und ich weiß, ihr habt ja auch so einen wundervollen Pastor, der das Gleiche macht. Aber die weiß einfach dieses Geschenk, was sie bekommen hat, das weiß sie zu schätzen. Und sie ist mit einer feurigen Sache dabei, dass uns der Mund offen bleibt und wir uns sagen, wow, wenn ein Mensch, der unter solcher Bedrohung so stark Jesus verkündigt, wie viel mehr sollten wir es tun, die wir gar keine Bedrohung haben? Also, dass der Nachbar vielleicht sagt, hast du eine Meise? Ja und? Ist das so schlimm? Ist überhaupt nicht schlimm. Dem Gott der Zeichen und Wunder begegnen. Weißt du, ich sag das, mach das mal ganz einfach heute Abend. Ich weiß, manche Leute mögen den Satz nicht, ich mach's ganz einfach. Weil die Liebe ist immer kompliziert, aber es ist wirklich so furchtbar einfach. Wenn du Jesus in dein Leben wirklich wieder neu einlädst, und manche von uns, wir haben ihn ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? So, wir wissen ja schon, wie lange Jesus mit uns zusammen ist, aber so richtig wieder einlädst, zu sagen, Jesus, du darfst wirklich alles in meinem Leben bestimmen. Alles. Meine Beziehung, mein Fernsehsender, meine Zeitschriften, mein Leben, meine Zukunft, alles darfst du bestimmen. Dann sage ich dir, zieh dir heute Abend bei dir ein, dann wird sich alles ändern, alles wird sich ändern, das garantiere ich dir auch. Er wird dir sofort sagen, was nicht richtig ist und was falsch ist. Weil es gibt so einige Dinge, wo ihr euch immer wieder falsch verhaltet und deswegen immer wieder stecken bleibt im Glauben. Und wenn ihr das von ganzem Herzen wollt, Jesus begegnen, dann wird er von heute an tagtäglich euch führen, leiten. Ihr werdet übernatürliche Erfahrungen machen und ihr werdet Zeichen und Wunder sehen in einer Dimension, in einer großen Ordnung, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Das ist, was Gott jetzt vorhat. Er will leidenschaftliche Nachfolger haben. Er kann es nicht ab, Leute, die lauwarm sind. So, lieber Heiland, segne uns heute und dann lass doch den Nachbarn endlich still werden. Diese Leute kann er nicht ab. Er möchte, dass du leidenschaftlich bist für Jesus, alle Menschen um dich herum lieben kannst, aus der Liebe Gottes heraus, nicht weil du selber das kannst. Und dann möchte er, dass du seine Gegenwart spürst, hörst, erfährst, riechst, erlebst und mit ihm gehst. Und dann wirst du ein Zeugnis sein an deinem Ort, ob du es willst oder nicht. Ich bin inzwischen mit ganz vielen Politikern zusammengekommen, die mich einfach angesprochen haben, weil sie gesagt haben, Frau Wendland, wir haben Sie beobachtet über die letzten Jahre. Wenn Sie auf dem Marktplatz stehen und predigen, wenn Sie da an den Kinderstadt, an der Kinderspielplatz den Kindern von Jesus erzählt haben. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute zugucken. Aber die Leute in den Ortschaften, wo wir sind, und ich bin in einer Riesenstadt, Hamburg 1,7 Millionen Leute, diese Leute, die beobachten uns. Und die wollen wissen, ist das, was diese Frau sagt, wirklich echt und wahr? Oder erzählt die nur irgendwelche Phrasen? Und wenn wir wirklich das leben, was wir wirklich sind, dann werden wir erleben, wie Jesus sich zu uns stellt. Danke, Vater, für den Regen. Der wird meinen Garten schön gießen. Amen. Gott wird sich zu uns stellen. Es beginnt mit einem Wunsch. Und ich weiß, dass der tief in euren Herzen drin ist. Ganz sicher.
Ihr wollt Jesus nachfolgen, aber ihr müsst eine neue Entscheidung treffen. Es darf nicht sein, dass wir mehr Zeit vorm Fernseher verbringen, mehr Zeit mit der Zeitschrift über Madonna und irgendwelche Frauen, die wir irgendwie als Idol sehen, und weniger mit Jesus. Wenn das so ist, wenn dein Leben mehr mit anderen Dingen verbracht wird als mit Jesus, dann ist was schief. Dann ist eine Schieflage. Und dann wird es nichts. Das ist so, als wenn du Sportler bist und du bist auf der einen Seite faul und auf der anderen Seite weißt du, du musst trainieren. Und dann bist du wieder faul und dann weißt du, du musst eigentlich trainieren. Das wird nichts. Du wirst kein Fußballer, du wirst kein Sportler, du wirst nichts werden. Und die meisten von uns sind so. Wir wissen, wir sollten trainieren und wir tun es nicht. Und das ist mit dem Christentum das Gleiche. Wenn du auf zwei Seiten hingst, wird es nichts werden. Und davon hat die Welt genug. Und die ist das satt, uns so zu sehen. Auf der einen Seite wollen wir Gott nachfolgen und auf der anderen Seite tun wir, was wir wollen. Und Gott kommt nicht zum Zuge und er will zum Zuge kommen. Er will, dass ein gewaltiges Werk in diesen Tagen, in diesen Städten Deutschlands passiert. Und ihr seid berufen, ihr seid auserwählt, ihr seid von Gott Erwählte, ihr seid gesalbt. Und alles, was es braucht, um Zeichen und Wunder zu sehen, ist in euch. Alles. Ihr braucht kein Gebet heute Abend von mir. Ihr habt genügend eigene Salbung, um jede Krankheit im Namen Jesu wegzubeten. Wie macht man das? Ganz praktisch. Ich erzähle das mal gerne nach meinem vierten Kind, weil ich selten krank bin, deswegen muss ich mir immer sowas hersuchen, was ich dann endlich mal hab von mir. Nach meinem vierten Kind hatte ich eine ganz starke Blasenschwäche. Das ist etwas, was viele Frauen bekommen durch die Geburt, und ich hatte ein wirklich ganz großes Problem damit. Und da ich im Reisedienst bin und ständig unterwegs bin, bin ich buchstäblich von Toilette zu Toilette gerannt. Und das ist höchst unangenehm. Und meine Ärzte haben mir gesagt, da muss eine Operation gemacht werden, und jeder hatte einen anderen Ratschlag. Und ich habe dann einfach plötzlich angefangen zu sagen, warum lasse ich mir das eigentlich gefallen? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und schon gar nicht, wenn ich jetzt noch, weiß ich, 40 Jahre lebe und dann mit sowas, habe ich keine Lust drauf. Und ich habe einfach angefangen, jeden Tag zu sagen, Jesus, du hast mich geheilt, du hast meine Blase geheilt. Meine Blase ist vollkommen gesund und ich werde wieder Sport machen und ich werde wieder tanzen und ich werde wieder Trampolin springen können und ich werde wieder alles machen können. Und ich danke dir, dass meine Blase geheilt ist. Und das ist nicht gleich passiert. Dann habe ich das noch eine Woche später erzählt. Immer wenn mir es wieder einfiel, durch den Flughafen gelaufen, habe ich gesagt, Jesus, ich bin geheilt. Meine Blase ist geheilt. Ich danke dir, dass ich geheilt bin. Ich bin vollkommen geheilt, von Kopf bis Fuß, und meine Blase ist auch geheilt. Und jeder Muskel wird wieder normal sein. Und irgendwann habe ich gedacht, wow, seit 2 Wochen, ich habe gar keine Beschwerden mehr. Und dann bin ich erstmal aufs Trampolin meiner Kinder, ne? Wir haben ein riesen Trampolin. Und habe gesprungen und habe gemerkt, alles ist völlig gesund. Völlig gesund. Und genauso machst du das, mit egal wie das heißt. Meine Gebetspartnerin, wir haben einen Gebetskreis, die hatte Brustkrebs bekommen, ganz plötzlich. Und sie rief mich an und sie sagt, Gabi, der Arzt hat diagnostiziert, ich habe Brustkrebs und ich muss jetzt in eine große OP. Sagt sie, aber weißt du was, ich habe gleich bekannt, ich bin geheilt. Und ich werde das die ganze Zeit bekennen. Und wenn ich da jetzt durch diese komischen Therapien gehen muss, dann werde ich überall erstmal ein Zeugnis geben. Dann nutze ich das gleich mal aus, um dann die Leute alle kennenzulernen. Und das hat sie gemacht. Hat gleich eine Gruppe gebildet, wo sie dann mit den Leuten immer erzählt hat, Jesus heilt, Jesus stellt wieder her. Und sie selber hatte noch den Brustkrebs. Aber sie hat es nicht eine Minute zugelassen, obwohl ihr Mann nicht gläubig ist. Und der hat sich riesen Sorgen gemacht um seine süße Frau, weil er sie sehr, sehr liebt und hat gedacht, sie stirbt jetzt. Und sie hat immer gesagt, du Schatz, ich bin gesund und meine Brust ist gesund und ich werde sie nicht verlieren und ich bleibe gesund. Und Gott hat mich geheilt, von Kopf bis Fuß, und ich bin geheilt und ich werde nicht krank und ich werde nicht krank, weil Jesus ist meine Heilung. Und sie war innerhalb von wenigen Monaten vollkommen geheilt und hat noch ganz viele andere Leute zu Jesus geführt. Was wir bekennen, Saat und Ernte, das hat euer Pastor so wunderschön gesagt. Alles, was du aussprichst, bekommst du. Wenn du immer sagst, ich werde krank, Heuschnupfen, Erkältung, es kommt wieder die nächste Migräne, dann hast du sie ganz sicher. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wenn du die Samen aufhörst auszustreuen, diesen Mist, Leute, was ihr alles aus dem Munde heraus sagt, das geht auf keinen Kuhmist, sagen wir. Oder auf keine Kuhhaut, wirklich. Die Rezession, wir verlieren unseren Arbeitsplatz. Wir werden nicht mehr genügend Finanzen haben. Ich werde keine Ausbildung machen können. Es wird für mich keine Zukunft geben. Mein Mann hat sich von mir getrennt. Jetzt wird alles schrecklich werden. Wir reden einen Unsinn uns zusammen. Und das sind lauter Samenkörner. Und das wisst ihr alle. Und die hängen da in der Erde. Und dann machen wir auch noch ein paar Tränen drauf. Und dann wachsen sie richtig schön schnell. Weil dann haben sie nämlich noch so richtigen Grund, wieder schnell hochzukommen. Und wir wundern uns über das Unkrautfeld, in dem wir sitzen, voller Unkraut und Unglauben und Zweifel und voller wenig Jesus, sondern ganz viel Unrat. Und der Herr sagt, reiß doch mal deine ganzen komischen Unkrautsachen daraus und säe doch mal was rein, was ich dir gesagt habe. Und du musst es dir ja nicht mal ausdenken. Du brauchst ja nur zu sagen, was er sagt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Du hast einen persönlichen Leibarzt. Und der hat dich auch noch geschaffen. Also der hat irgendwie auch das Reservelager für alle Teile, die fehlen. Und das meine ich richtig so literal, wie ich das sage. Mein Mann bekam am Anfang, ich werde wahrscheinlich Geschichten auch zum Teil erzählen, die ihr schon mal gehört habt, aber ich sage euch, ich werde euch tolle neue Geschichten erzählen, weil die letzten Monate sind voller Wunder. Mein Mann bekam eine Malaria, ganz am Anfang, als wir rausgingen nach Afrika. Wir sind ja zusammen als Missionare rausgegangen vor 30 Jahren. Dieses Jahr sind wir 30 Jahre verheiratet, 30 Jahre im vollzeitigen Dienst. Und mein Mann ging raus als Missionar, um einmal zu schauen, wie das westafrikanische Land ist und kam wieder mit einer Malaria. Das ist einfach nur ein Fieber oder eine Grippe. Sowas, wie wir jetzt gerade da diese Mexiko-Schweinegrippe hören. Genauso fühlt sich das an. Du kriegst innerhalb von wenigen Stunden ein sehr, sehr hohes Fieber. Die Ärzte können sich das überhaupt nicht erklären. Das war eine Malaria des Gehirns. Die ging also sofort ins Gehirn. Und normalerweise sagen die Ärzte hier in Deutschland, das ist ein Todesfall. Und so war es auch. Sie haben es mir auch so dann gesagt. Als mein Mann dann in die Klinik eingewiesen wurde, hat mir der Arzt gesagt, Sie werden diesen Mann wahrscheinlich nicht wiedersehen, denn diese Malaria wird er nicht überstehen. Und damals hatte ich noch nicht so einen Glauben, wie ich ihn heute habe, weil ich einfach schon mal ein paar hundert Erfahrungen gemacht habe mit Heilung. Damals habe ich nur gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Was machst du mit uns? Wir sind gerade frisch verheiratet, 3 Wochen alt, unsere Ehe. Und jetzt liegt mein Mann im Sterben und das sah ja auch so aus. Der lag im Krankenhaus im Koma. Und da stehst du so als junge Braut, ne, und verstehst die Welt nicht mehr und sagst dir, was soll das denn? Wo ist dieser Gott? Und wir dürfen mit Gott so reden, wie wir wirklich fühlen. Muss kein frommes Gebet beten und auch nicht irgendwas Frommes aufsetzen. Du kannst ihm sagen, wie dein Herz sich anfühlt. Aber ich habe gesagt, Gott, wir haben alles im Vertrauen auf dich gemacht, dass du uns richtig führst. Und entweder tust du jetzt ein Wunder oder ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann ist mein Mann aus diesem Koma wieder aufgewacht, ist auch wieder zu sich gekommen. Und dann hat der Arzt eine Diagnose gestellt, die war viel schlimmer als vorher. Hat gesagt, wissen Sie, Ihre inneren Organe sind alle aufs Doppelte angeschwollen. Milz, Leber und Nieren. Und er wird sein Leben lang ein Invalide bleiben. Und dann hat er ein Wort gesagt, dass wir gar nicht wussten, was das heißt. Sie werden tropenuntauglich sein. Das heißt, du darfst kein tropisches Land mehr bereisen. Tropenuntauglich. Aber wir hatten eine Berufung von Gott für Afrika. Und Afrika, tropischer geht's nicht mehr. Da bist du voll in den Tropen. Und wir waren in Westafrika. Das heißt, also wirklich, es geht nicht mehr. Du bist am Äquator. Und mein Mann hat ganz schwach. Also das ist, wisst ihr, Glauben ist nie etwas mit großen Gefühlen. Das müsst ihr euch einmal abschminken. Das ist wirklich so. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Du sprichst im Angesicht der vollkommen miseren Niederlage, das Gefühl, alles zerbricht, dein Körper zerreißt, dir geht's richtig schlecht, vielleicht sogar noch die Spucktüte. Also richtig schlecht geht's dir. Und da in diesem Angesicht dieser Gefühle sprichst du aus. Und das hat mein Mann gesagt zu dem Professor. Ich habe verstanden, was sie mir gesagt haben, aber Gott hat zu mir gesagt, ich soll nach Afrika gehen. Und ob ich sterbe oder lebe, ich werde Gottes Willen tun. Und dieser kleine Satz, den hat er gar nicht mal so stark gesagt, wie ich ihn jetzt euch sage, der hat er viel schwächer noch gesagt. Dieser ganz kleine Satz hat die Heilung bewirkt. Als er 3 Wochen später wieder untersucht wurde, waren alle inneren Organe vollkommen gesund. Und er ist heute 30 Jahre später ein gesünderer Mann, kann ich mir nicht wünschen, als er ist. Er hat gar nichts. Alles ist fit und gesund an ihm. Nur das Wort, das aus deinem Munde hervorgeht. Ist das denn so schwer? Also jetzt mal ehrlich. Oder ist das einfach? Einfach, natürlich. Du kannst jeden Umstand, sagt der Arzt, du hast gläserne Knochen oder du hast ein unheilbares Nervenleiden oder du fängst an zu zittern und zu tattern, egal wie die Krankheit heißt. Ja, du kannst jede Krankheit mit dem Wort Gottes umdrehen, weil Gott will nicht, dass einer krank ist. Natürlich werden wir immer auch Krankheit unter uns haben, weil wir eine Schöpfung sind, die gefallen sind von Gott weg. Und wir Deutschen sind da die Weltmeister geworden. Wir haben nämlich Gott aus allem verbannt. Aus den Schulen, aus unseren Büchern, aus unseren Gesetzen. Wir machen nichts mehr mit Gott. Und dann sagt er, gut, dann macht mal alles alleine. Macht mal weiter so, bis ihr mal merkt, dass ich wieder da gebraucht werde. Und das ist der einzige Unterschied. Und wenn du Gott wieder einlädst in dein Leben und wenn du an ihn wirklich glaubst, das heißt, du beschäftigst dich mehr mit Jesus als mit der Diagnose deines Arztes, als mit den Zeichen der Zeit aus den Zeitschriften. Wenn du dich mehr mit Jesus beschäftigst, dann wirst du mehr von Jesus haben und du wirst Zeichen und Wunder erleben. Du persönlich, du musst es erleben. Das nützt dir nichts, wenn ich heute Abend für dich bete. Ich kann hier gerne allen die Hände auflegen. Aber wisst ihr, ich bin es auch so satt, weil ihr habt alle selber die Salbung in euch. Und ihr könnt es selber machen und ihr könnt selber für euch glauben und beten. Und das ist im Angesicht des Todes, dass man so redet. Gott, hilf mir, ich kann nicht. Hilf meiner Schwachheit auf. So, mein Mann war vollkommen gesund. Und wir durften nach Afrika gehen und das haben wir dann auch gemacht. Und wisst ihr, was so faszinierend ist, dass ich später erst begriffen habe, dass meine Großmutter, die eine große Heilungsgabe hatte, weil sie ein ganz, ganz schwer krankes Kind hatte. Sie hatte ein epileptisches Kind, das auch noch wahnsinnig war. Also das Kind konnte man nicht in die Gesellschaft nehmen, meine Großmutter. Und das war eins von den drei Kindern. Und sie musste mit dem Kind sich über Jahre versteckt halten. Sie fuhr Wochenende für Wochenende in so ein Wochenendhaus in Hamburg und hat die Welt nicht verstanden, weil ihr Herz brannte für Jesus. Sie wollte missionieren, sie wollte die Welt missionieren. Und hier war sie eingeschlossen mit diesem schwer kranken Kind und musste sich um dieses Kind kümmern. Und mit 15 verstarb dann dieses Mädchen, weil sie durch die vielen epileptischen Anfälle, täglich viele, viele Anfälle, vollkommen fertig war. Und das Kind starb mit 15 Jahren. Und sie verstand die Welt nicht damals. Und sie hat die Bibel gelesen, vorne und rückwärts in alle Richtungen. Was sie nicht begriffen hatte zu dem Zeitpunkt war, dass Gott sie vorbereitet hatte für einen Heilungsdienst. Als das Kind gestorben war, kamen die Nachbarn in unser Haus. Und die kamen mit den gleichen Fällen. Durchgeknallte Leute, Leute, die krank waren, Epileptik und in Psychiatrien. Ich kann mich erinnern als Kind, wir hatten ständig solche völlig schrägen Fälle bei uns gehabt. Also eben Leute, die nicht ihre Zunge beherrschen konnten, die nicht reden konnten, die nicht ihren Urin halten konnten. Menschen, die wirklich aus geschlossenen Anstalten zu uns gebracht wurden. Und meine Großmutter hat gesagt, ich glaube, dass Gott dich heilen kann. Und sie hat dann für diese Menschen gebetet, hat sich von Gott zeigen lassen, wo die Ursache ist. Wenn es da eine gab, ein Fluch oder etwas, was in der Familie gewesen ist, hat das gelöst. Und die Leute waren auf der Stelle gesund. Vollkommen gesund. Heute noch habe ich ältere Mitarbeiter bei mir in der Gemeinde, die aus dieser Zeit kommen. Die völlig fertig waren mit 30 oder 20 Jahren und die sind heute gesund. Und durch die Gebete dieser Oma, die immer gesagt hat, Herr, ich will auf die Missionsfelder der Welt gehen. Und dann war es so, dass bei uns zu Leute aus der ganzen Welt ankamen, aus Neuseeland, aus Barbados, aus Rumänien. Überall her kamen die Leute und brachten ihre Kranken zu uns. Weil wenn das mal rumgesprochen ist, dass du eine Heilungsgabe hast, dann bringen die Leute ihre Kranken. Wie bei Jesus. Und so war das auch bei uns. Wochenende für Wochenende kann ich mich erinnern, dass bis zu 200 Leute bei uns waren. Und ich empfand das nicht als sehr angenehm als kleines Kind. Weil das war immer ein Überlauf von Menschen. Wir mussten ständig anbauen, ständig neue Häuser bauen. Wir haben inzwischen 7 große Gästehäuser, können über 100 Gästebetten aufnehmen. Aber zu den Zeiten, die Leute kamen gecampt, die haben in den Waschküchen geschlafen, die haben überall geschlafen. Denen war das völlig wurscht, solange wie sie geheilt wurden. Und als ich dann auf dem Missionsfeld eines Tages stand und habe gedacht, wieso bin ich denn jetzt hierher geraten? Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Leben führen. Da fielen mir die Gebete der Großmutter ein, habe ich gedacht, aha, die gute alte Dame hat ihre ganzen Gebete vor dem Himmel gelassen und irgendeiner von der Familie hat sie jetzt erfüllt. Und das bin ich in der nächsten und übernächsten Generation. Und es geht weiter. Unsere nächste Generation ist auch wieder dabei für Jesus, ganz verrückt zu sein. Also die Segnungen, die Gott als eine Familie geschenkt, wenn wir einfach nur beten, in unserer Schwäche, das ist enorm. Ihr Älteren hier in diesem Raum, hört nicht auf, für eure Kinder und Enkel zu beten. Auch wenn sie im Augenblick ganz radikal für eine andere Sache unterwegs sind. Das sind die Besten. Ich war auch zwischendurch mal eine radikale Anti-Göttliche. Wobei ich nie gegen Gott war. Ich war immer gegen Religion und gegen religiöse Leute. Die habe ich schon immer nicht ausstehen können. Heute immer noch. Wie geht man um, wenn so richtige große Schwierigkeiten kommen? Ich will mal nicht zu sehr aus Afrika erzählen, weil das könnt ihr euch da hinten als CD mitnehmen und einige kennen auch die Geschichten. Was passiert, wenn so richtig eine dramatische Situation in deinem Leben eintritt? Wir haben 2 Lobpreisleiterinnen, inzwischen haben wir mehrere, aber 2 damals hatten wir, 2 junge Frauen und die eine hatte gerade entbunden, die hatte 2 kleine Kinder und hatte gerade Zwillinge entbunden, also hatte jetzt 4 kleine Kinder und sie war passionierte Reiterin. Und dann ist sie vor einem Abendlobpreis, den sie halten sollte, noch einmal rausgeritten, weil das war für sie immer so eine Entspannung. Und keiner fand sie. Steffi war mit einem Pony ausgeritten und sie war durch den Wald geritten und das Pony kam zwischen zwei Bäume und das eine, die Bäume waren so eng, dass das eine Bein von ihr erfasst wurde vom Baum im vollen Galopp und hat sich gedreht, 360 Grad, das ganze Bein hat sich einmal umgedreht und hat wieder nach vorn geguckt, der Fuß, und sie ist liegen geblieben im Gras und das Pferd ist durch und als es dann im Stall war, wurde nach ihr geguckt, ne? Und so die Geschichte ging dann weiter und jedenfalls dann kam die Ambulanz eine Dreiviertelstunde später und sie war noch bei Bewusstsein, obwohl sie schon fast verblutet war und sie wurde dann intensiv ins Krankenhaus eingeliefert und ihr Mann ist auch unser Jugendpastor und der rief mich an und sagt, Gabi, meine Frau ist soeben ins Krankenhaus eingeliefert worden und der Oberschenkel ist völlig zertrümmert, die Ärzte haben keine Hoffnung, dass sie ihr das Bein wiederherstellen können. Das hörst du und dann höre ich das als Mutter, die Zwillinge. Ich habe nur gedacht, oh nein. Und die Frau wird nie wieder laufen können? Das gibt es nicht, habe ich gesagt. Und in dem Moment kam ein Anruf von unserem anderen Jugendpastor und hat gesagt, Gabi, hast du deine Ölflasche bereit? Wir fahren sofort in die Klinik. Ich habe gesagt, genau das machen wir. Rein ins Auto, zur Klinik gefahren, intensiv. Steffi war gerade da fertig nach der Notoperation, damit die Blutgefäße gestillt wurden. Wir rein in dieses Zimmer, unsere Ölflasche, nach Jakobus 5 über ihr ausgegossen. Die Ältesten sollen, die krank sind, mit Öl salben. Und wir haben deklariert, im Namen Jesu, das Bein wird völlig gesund sein. Steffi wird aus diesem Hause völlig geheilt heraus. Rauskommen. Wir wussten nicht wie. Und dann sind wir raus aus dem Zimmer. Das Ganze hat 2-3 Minuten gedauert. Und wir sind nach Hause gefahren. Und haben gehofft und gebetet, dass Gott jetzt das tut. Steffi hat uns erzählt, sie hatte viel Valium natürlich bekommen, zur Beruhigung der Schmerzen. Und sie sagt, ich hatte euch schemenhaft am Bett erlebt. Sagt sie, aber als ihr rausgingt, da kam Jesus in mein Zimmer. Und hat seine Hände auf mein Bein gelegt. Und nach der Notoperation brauchten die Ärzte keine einzige weitere Operation machen. Die konnten es selber nicht verstehen. Sie mussten gar nichts mehr machen. Ihre Blutwerte spiegelten sich normal ein, was völlig unnormal war, weil sie hatte so viele Blutkonserven gehabt. Es war ein Durcheinander in ihr. Und sie durfte nach wenigen Tagen nach Hause. Zwar noch an Krücken, weil ihr Körper war sehr geschwächt, ne? Ihr Bein war sehr geschwächt gewesen, an Krücken, aber innerhalb von kurzer Zeit war sie vollkommen fit. Sie läuft heute umher wie eine junge Frau. Sie hat ein fünftes Kind bekommen, sie macht Lobpreis, sie reitet, sie ist fit und gesund. Das ist unser Gott, dem wir dienen. Wir dürfen diesem Gott alles zutrauen. Und ihr müsst es. Und ihr werdet zu vielen Leuten geschickt werden, die so in große Not geraten sind. Und ich bitte euch, dann versucht nicht, euren Verstand einzuschalten, sondern schaltet den ab und sagt, Jesus, alles sieht völlig unnormal aus. Wir verstehen auch nicht, warum das jetzt zugelassen wurde. Diese Warum-Fragen können wir uns meistens sowieso sparen. Übrigens, Steffi ist durch die Erfahrung zu einer reifen Persönlichkeit geworden. Und Steffi kannst du heute nichts mehr erzählen, dass Gott nicht heilt. Dann sagt sie, guck dir mein Bein an. Ich hatte einen völlig zertrümmerten Oberschenkel, Halsknochen, also Oberschenkelknochen. Und er ist vollkommen gesund. Und ich bin heute eine vollkommen gesunde Frau. Und ich brauche nicht mal humpeln, gar nichts. Sie kann laufen wie eine wunderschöne junge Frau. Gott ist groß, Gott ist gewaltig. Er ist ein Wundertuender, der unser Leben vollkommen auf den Kopf stellen will. Nicht alles geht immer gleich. Ich gebe mal ein Beispiel von einer Person. Wir kümmern uns jede Woche um Obdachlose. In den meisten Städten unserer schönen, großen Deutschland, unseres Deutschlandes, gibt es ja viele Obdachlose. Ich weiß, wir brauchen nicht viel Mitleid mit denen haben, weil die haben auch alle eine Wohnung, das Sozialamt sorgt für die. Aber die haben ihre Lebenskarriere so seltsam beendet, dass die nicht zurückfinden in Normalität. Also das können Geschäftsleute sein, die waren mal erfolgreich, die Familie ist weggegangen von denen, die Frau hat sich von ihm getrennt oder sie ist überfahren worden beim einen Fall und dadurch ist er aus dem Rahmen gefallen, dadurch hat er angefangen zu saufen, hat seine Firma vernachlässigt, seinen Riesenwagen verloren, sein Haus verloren, alles verloren, sitzt jetzt seit 20 Jahren auf der Platte, sagen wir in Hamburg und davon haben wir ein paar Tausend in der Stadt und er will nicht zurück in die Normalität. Aber wir erzählen ihm von Jesus und er nimmt Jesus an und er erlebt Jesus und er erlebt Heilung. Aber diese Normalität zurückzufinden in ein bürgerliches Leben, das würde für ihn wahrscheinlich einen Riesenschritt bedeuten. Den will er nicht mehr gehen. Gott hat mir das mal erklärt. Er hat gesagt, diese Menschen haben sich entschieden, nicht mehr so zu denken wie normale Menschen. Sie leben fast wie Ratten. Also sie sind in der Dunkelheit und sie kommen immer nur raus, wenn sie Abfall finden. Und dann gehen sie wieder zurück in die Dunkelheit. Ganz seltsam, aber es ist so. Gut. Und wir haben aber eine von diesen Frauen, also wir haben etliche von diesen Obdachlosen rausholen dürfen. Und sie sind auch wieder vollkommen gesund und normal und haben Arbeit und sind glücklich und sehen heute sehr schick aus. Und wir haben eine Frau eines Tages bekommen, die wurde uns dann, hat uns jemand gebracht und hat gesagt, ob wir uns um sie kümmern würden. Diese Frau muss so viel Furchtbares erlebt haben, dass die kein Wort gesprochen hat. Ich übertreibe nicht. Kein einziges Wort. Wir haben sie persönlich aufgenommen. Sie hat bei uns im Haus gewohnt. Wenn ich morgens aufstand, habe ich gesagt, guten Morgen. Sie war still. Sie hat nichts gesagt. Dann habe ich meine Freundin animiert und gesagt, rede doch mal mit ihr. Versuch doch mal, sie zu bekommen. Sekretärin, alle haben wir versucht. Keiner kam an diese Frau ran. Sie holte sich ihr Frühstück, nahm es in ihr Zimmer und aß es alleine. Holte sich ihr Mittag, ging in ihr Zimmer und aß es alleine. Sie wollte mit niemandem reden. Und wir waren am Ende. Wir wussten echt nicht mehr weiter. Es ging 2 Jahre so. 2 Jahre hat die kein Wort geredet mit uns. Und sie wirkte sehr bedrückt. Wir haben nur immer für sie gebetet. Wir haben immer nur gewartet, dass Gott an sie herankommt. Aber wir wussten nicht wie. Und eines Tages kommt eine Freundin von mir, eine Amerikanerin. Und wisst ihr, die haben ja immer so einen besonderen Stil. Die kam rein und sagt sie, hallo, what's your name? Und sie sagt, Brigitte. Oh, Brigitte, do you know Jesus? Kennst du Jesus? No. Oh, you need him, Brigitte. Do you want him now? Möchtest du ihn jetzt nehmen? Ja. Und ich höre zu und kann es nicht fassen. Und sie betet mir das Gebet und sie nimmt Jesus an. Brigitte ist vollkommen verändert. Brigitte ist lustig, sie redet, sie ist witzig, sie ist intelligent, sie arbeitet mit in unserem großen Bereich. Wir haben ein Missionsteam bei uns. Sie arbeitet mit im Missionsteam. Sie ist total glücklich. Sie wartet immer darauf, dass ich sie umarme, was früher überhaupt nicht möglich war. Man durfte sie nicht mal berühren, weil ich annehme, sie wurde viele Male vergewaltigt. Das passiert mit diesen Frauen. Sie will umarmt werden. Sie ist eine fröhliche, wunderschöne Frau geworden. Nicht alle Wunder passieren über Nacht. Ich glaube, Gott wollte auch ein bisschen testen, wie weit unsere Langmut geht. Wenn die Geduld zu Ende ist, beginnt die Langmut. Aber als dann der Punkt erreicht war, wo Gott sie haben wollte, da hatte er sie. Und manche von euch, ihr wartet auf eure lieben Verwandten, dass die sich zu Jesus bekehren. Gebt nicht auf. Aber bleibt so liebevoll weiter, wie ihr immer wart. Die warten auf euch. Die sind wie in Gefängnissen eingeschlossen. Es gibt Menschen, die sind wie in eigenen Gefängnissen geschlossen und finden den Weg einfach nicht raus. Und wir können sie nur durch kontinuierliches, gleichbleibendes Lieben. Das musste jetzt keine großen Taten sein. Sie hat ganz normal unter uns gelebt. Wir haben jetzt nichts, kein Theater gemacht. Aber ganz normal. Hallo Brigitte, guten Tag Brigitte. Kommst du heute zum Gottesdienst? Da habe ich wieder meine Sekretärin angeschaut und gesagt, hast du was erreicht? Sagt sie. Wir kommen nicht ran. Doch wir kamen ran. Sie sagt heute, dass dieses ständige, beständige bei ihr waren, ihr geholfen hat, zurückzufinden in die heile Welt. Und wir haben viele von diesen Menschen. Deswegen sage ich es euch, es ist kein Einzelfall. Es gibt sehr viele solche Menschen, die vollkommen am Leben gescheitert sind und die sich in ihr eigenes Schneckenhaus zurückgezogen haben. Und wir bekommen sie nur raus, wenn wir absolut souverän mit Gott wandeln. Dann können wir sie herausholen und dann wird Gott uns die Gnade geben, dass wir diese Leute finden. Wisst ihr, was ich in letzter Zeit immer wieder erlebe? Und das finde ich so faszinierend, dass wir sind nicht diejenigen, die wissen müssen, ob wir, wenn wir die Hände auflegen, sie heilen können. Du brauchst dabei nichts zu empfinden, du brauchst dabei nichts zu denken. Du darfst einfach Menschen die Hände auflegen und sie werden geheilt. Ich gebe euch so ein Beispiel. Ich war jetzt gerade in Spanien gewesen, in Madrid. Da war eine große Pfingst-Europa-Konferenz. Wir haben in der großen Arena da gepredigt, Stierkampf-Arena, das ist was Besonderes, wo die Stierkämpfe stattfinden. Und es waren 2000 Frauen dort. Irgendwo stand in dieser Menge eine Frau, die kam zu mir und sagte nur, ob ich ihr die Hände auflege und für sie bete. Und ich habe nur ihr die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Ich wusste nicht mal, wer das ist. Und dann ist sie in dieser Menge wieder verschwunden. Ich wusste nicht, wofür ich gebetet hatte. Ich wusste nicht, was sie hatte. Ich wusste gar nichts. Jetzt treffe ich sie in Bratislava, im Osten, in einer Konferenz wieder. Kommt sie auf mich zu, sagt sie, ich habe auf dich gewartet. Ich möchte dir etwas erzählen. Ich bin Pastorenfrau aus Ungarn. Mein Mann hat eine große Gemeinde dort. Sie sagt, ich bin als junges Kind in eine ätzende Lösung gefallen und da ist meine Lungen beide zerstört worden. Ich hatte mein Leben lang höllische Schmerzen und Probleme zu atmen. Nachts habe ich oft das Gefühl gehabt, ich ersticke. Und ich habe nur mit Medikamenten leben können. Und sämtliche Leute, kann ich mir vorstellen, haben für sie gebetet. Sie sagt, du hast mir nur kurz die Hände aufgelegt und dann bist du weggegangen. Von dem Moment an war ich vollkommen geheilt. Die Ärzte haben es bestätigt, beide meiner Lungen sind vollkommen wiederhergestellt. Bitte betet für die Kranken. Wir tun es in letzter Zeit so häufig und wir erleben solche Wunder und wir erleben so außergewöhnliche Dinge. Bitte betet für die Kranken. Die warten auf uns, dass wir für sie beten. Jeder Kranke, egal welche Krankheit es ist, bitte betet für die Kranken. Übt bei euch zu Hause, übt im Hauskreis, dann könnt ihr erst einmal das ausprobieren, aber tut es. Betet für die Kranken. Ich möchte euch erzählen, warum. Und das ist jetzt das, was mich im Augenblick am meisten bewegt, was Gott daraus macht, das ist unglaublich. Bei uns in der Stadt Hamburg gibt es tausende von Ärzten und einer war schwer krank. Ganz viele sind schwer krank übrigens, Ärzte. Kein Wunder, die beschäftigen sich ja nur mit Krankheit. Und einer war richtig schwer krank. Er hatte eine Neurodermitis, er hatte Nebenhöhlenentzündung, hatte sich ständig mit Medikamenten vollgepumpt, er hatte ganze Schubladen voll mit Medikamenten, um sich selber am Leben zu halten. Aber er wusste, es wird so kritisch, dass es jetzt zum Tod führen könnte, wenn er so weitermacht. Und dann hat er sich irgendwo geoutet im Krankenhaus und eine junge Schwester hat zu ihm gesagt, gehen Sie doch mal in die Gemeinde, da beten die für Sie und dann werden Sie gesund. Und er sagte, was? Gemeinde und ich kann beten und dann werde ich gesund? Ja, sagt sie, da ist gerade so eine Heilungsversammlung in der einen Gemeinde in Lübeck, fahren Sie dahin und Sie werden erleben, wie Sie gesund werden. Und dieser Mann, studierter Arzt, fährt dahin abends mit seiner Freundin, damals noch angehend, die wollten erst heiraten, fährt dorthin abends und genau an diesem Abend sagt der Evangelist da vorne, der für die Kranken betet, wir beten heute Abend für alle Nebenhöhlenentzündungen und für alle Krankheiten der Atemwegssachen. Und er sitzt da in dieser Menge von den Leuten, irgendwo. Und er bekommt keine Berührung, nichts. Er geht nach Hause und ist vollkommen geheilt. Vollkommen geheilt. Nebenhöhlenentzündung, die über Monate war, vollkommen weg. Er konnte das ja selber diagnostizieren. Jetzt hatte er noch die Neurodermitis. Also hat er gesagt zu seiner Frau, wir fahren morgen gleich wieder hin. Ich will mir jetzt auch noch die Neurodermitis wegbeten lassen. Am nächsten Abend Hauterkrankung. Er wusste nichts. Der Prediger wusste nichts. Er hat gesagt, heute beten wir für Hauterkrankung. Alle, die Neurodermitis haben, alle, die irgendwelche Hautkrankheiten haben, wir beten jetzt in diesem Moment und ich glaube, dass Gott euch heilt. Er ist nach Hause gefahren. Ihr könnt es selber euch anhören, das Zeugnis. Ich übertreibe nicht. Er sagt, ich fuhr nach Hause und die Neurodermitis war vollkommen weg, von Kopf bis Fuß. Jetzt hatte er noch eine schwere Erkrankung. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es vergessen, irgendwas mit den inneren Organen. Hat er gesagt zu seiner Frau, wir fahren morgen sofort wieder hin, wir müssen den Rest noch holen. Dann ist er rein und wie dann so Ärzte sind, ist er auf den Prediger zu, ein bisschen früher gekommen, hat er gesagt, wissen Sie, Sie können doch gleich für mich beten. Da muss ich mir nicht noch diese lange Rede da anhören und so. Das geht dann alles viel schneller und dann gehe ich nach Hause. Und der Prediger, der war richtig süß, der hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, wissen Sie was, Sie haben es noch gar nicht verstanden. Sie können sich den Heiler mitnehmen. Sie können diesen Jesus, der Sie geheilt hat, mitnehmen. Aber dazu sollten Sie sich heute Abend noch einmal den Predigt anhören, die ich jetzt predigen werde. Und dann nehmen Sie ihn doch auf. Und dann nehmen Sie ihn doch mit nach Hause. Und dann haben Sie immer Heilung. Und das hat vollkommen logisch, hat er sich gesagt, das mache ich. Hat sich hingesetzt mit seiner Frau. Ja, ehrlich, er ist so süß. Ich mag ihn total, diesen Arzt. Er sitzt da in der Menge, hat dann gesagt, gut, Jesus, komm heute Abend in mein Leben, ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich danke dir, dass du jetzt bei mir bist. Und dann hat der Prediger etwas sehr Weises gesagt. Er hat gesagt, und jetzt drei Sachen. Wenn Sie nach Hause gehen, beten Sie Gott einmal täglich an. Lesen Sie jeden Tag mindestens ein Kapitel in der Bibel, möglichst mehr. Und gehen Sie regelmäßig, und er sagt, und das betone ich nochmal, regelmäßig zum Gottesdienst. Lassen Sie keinen Gottesdienst in der Gemeinde, wo Sie sich anschließen, aus. Und wenn Sie einen Tipp haben wollen, wo Sie hingehen sollen, dann gebe ich Ihnen den auch noch. Hat er sich dann auch noch abgeholt, hat gesagt, gehen Sie zu der und der Gemeinde dort in Hamburg, die ist gut für Sie und dort werden Sie dann garantiert mehr Unterweisung bekommen. Dieser Mann hat so radikal Jesus erlebt an dem Abend, der hat sich alle Bücher über Heilung vom Büchertisch mitgenommen. Hat sie alle studiert, seine Frau Psychiatrin, er ist Diabetes-Spezialist und die beiden haben alle Bücher über Heilung studiert, richtig studiert, so wie ein Arzt das macht und hat gesagt, meine Güte, das ist ja einfach, ich brauche ja gar nicht mehr viel machen, ich brauche nur noch für die Leute beten. Ja, und das tut er. Am Anfang war er sehr zögerlich. Wenn die Patienten zu ihm kamen, dann hat er die Diagnose gestellt und hat gesagt, wissen Sie, Sie haben Diabetes 2 und wir müssten eigentlich so und so viel Insulin Ihnen jetzt geben. Sagte er, ich kann Ihnen auch noch anbieten, ich kann auch noch für Sie beten. Und die Patienten haben gesagt, ja, also für mich beten, ja natürlich, gerne, beten Sie für mich. Und dann hat er einfach seine Hände aufgelegt und hat gesagt, und dann sprach der Heilige Geist zu ihm und hat ihm gesagt, die Ursache, warum die Person so krank ist. Hat gesagt, ach übrigens, Sie haben Ärger mit Ihrem Mann, lassen Sie doch den Ärger einfach los. Ich gebe jetzt ein Beispiel, ja? Ist das dein Mann? Gut, das ist super. Es ist kein Ärger, er weiß von nichts. Also er gibt dann eine Diagnose, die Gott ihm gibt, einfach so von seinem, ne, vom Geist her, und sagt er, lassen Sie doch einfach diesen Ärger los. Sagt er, und jetzt erwarten Sie, dass Gott was tut. Sagt er, ach, ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Nehmen Sie sich doch die Bibel mit, dann hat er so Gideon-Bibeln bei sich liegen, er hat schon hundert, also tausende verteilt. Sagt er, hier nehmen Sie doch die Bibel, lesen Sie immer so 3 Kapitel am Tag, das tut Ihnen gut. Das ist mein Rezept für Sie. Und die Leute gehen und die tun das. Und dann kam, er erlebt so viele Heilungen, das ist so lustig geworden, dass Pilgerbusse aus anderen Städten bei ihm ankommen, weil die alle geheilt werden wollen, weil es sich rumgesprochen hat im ganzen Land. Das ist Dr. Arne Elsen, ihr könnt ihn unter www.drelsen.de im Internet finden, seine Klinik in Hamburg. Es ist das größte Diabeteszentrum Norddeutschlands. Er hat letztes Jahr, weiß ich, über 20 Leute eingestellt in seine Klinik, weil er gar nicht mehr nachkommt mit den vielen Patienten, obwohl sie alle geheilt werden. Diese Leute bringen neue Patienten mit, ist doch klar. Da hat zum Beispiel eine Frau aus Trier angerufen, eine ältere Dame, hat gesagt, Dr. Elsen, ich habe Ihnen alle meine Papiere zugeschickt. Ja, sagt er, warum denn? Ja, sagt er, der Arzt hat gesagt, ich habe nur noch wenige Tage zu leben. Könnten Sie sich das mal durchschauen? Naja, sagt er, wir können ja auch gleich beten. Ja, sagt sie, deswegen rufe ich auch an. Sagt er, gut, beten wir gleich am Telefon. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau jetzt anrührst und du siehst, was die Krankheit ist. Und ich danke dir, dass du sie jetzt heilst. Amen. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Eine Woche später wieder. Dr. Elsen, ich habe Ihnen alle meine Papiere zugeschickt. Sagt er, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, ich habe doch schon vor einer Woche alle Papiere zugeschickt. Da war ich doch todkrank. Aber jetzt bin ich vollkommen gesund und ich habe Ihnen die Papiere nochmal zugeschickt, damit Sie sich das anschauen. Das ist doch auch für Sie nett zu hören. Und solche Sachen erlebt er ständig. Leute, die einfach glauben, dass Gott heilt. Und vor allen Dingen sagt er, die Leute, die Schlafprobleme haben, und ich weiß nicht, wer hier unter euch Schlafprobleme hat, sagt er, denen empfiehlt er immer 3 Kapitel vom Schlafengehen Bibel lesen. Sagt er, die schlafen plötzlich alle gut. Kein Krimi mehr gucken, kein Tatort, kein Film. 3 Kapitel die Bibel. Und dann kam ein Nachbar zurück und hat gesagt, Dr. Elsen, haben Sie noch mehr von diesen Büchern, diese Bibel? Das, mein Nachbar, der kann auch nicht schlafen. Und der andere da an die Straße runter kann auch nicht schlafen. Ich will denen allen auch eine Bibel geben. Inzwischen hat er diese Bibeln in großen Mengen bestellt, weil er allen Patienten, denen er gibt, gibt er eine Bibel mit nach Hause. Und jetzt wird's ganz lustig. Jetzt kommt erst der Höhepunkt der Geschichte. Inzwischen kommen die Leute tagtäglich, ich meine, kommen Hunderte, die stehen manchmal bis zur Straße, die Kunden, stehen sie vor der Tür bei ihm und klopfen an, wenn er spricht bei der Sprechstunde. Und dann sagen sie, Dr. Elsen, ich wollte eigentlich nur diesen Jesus haben. Ich weiß, Sie können mir auch eine Diagnose stellen, aber wenn ich diesen Jesus mitnehme, dann brauche ich doch nichts anderes mehr, oder? Ja, sagt er, genau so ist es. Kommen Sie rein. Wollen wir gleich beten? Ja. Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich danke dir, dass du jetzt mein Retter bist. Und dann sagt er, und dann schicke ich sie nach Hause. Und dann sage ich, lesen Sie jeden Tag die Bibel, gehen Sie in eine Gemeinde und beten Sie Gott jeden Tag an. Er sagt, weißt du, Gabi, es ist so einfach. Und jetzt kam ein richtiger Höhepunkt. Ich bin sehr politisch auch aktiv in unserer Stadt. Das heißt, ich treffe mich regelmäßig mit Leuten in Autorität, bete mit denen. Und dann hatte ich am Abend ihm erzählt, Dr. Elsen, ich hatte mich mit ihm getroffen, habe ein Interview mit ihm gemacht, weil ich wollte die Geschichte veröffentlichen. Da habe ich gesagt, du übrigens, Arne, morgen treffe ich unseren ersten Bürgermeister. Ach, sagt er, mit dem habe ich früher zusammen, sind wir Ski gelaufen, als wir in der Uni waren. Und den kenne ich noch vom Schachspielen. Sagt er, grüß ihn lieb von mir. Sag ich, du, gib mir mal deine Karte, schreib doch mal deine persönliche Nummer drauf. Und dann gab er mir seine persönliche Karte, seine Nummer und ich bin rein, bin zum Bürgermeister in einer großen Konferenz. Und dann bin ich auf den Bürgermeister zugekommen, hatte ein Anliegen, was ich mit ihm sowieso besprechen wollte. Da habe ich gesagt, übrigens, ich muss Ihnen noch was sagen. Ein guter Freund von Ihnen, Dr. Arne Elsen, würde... Wie? Arne? Und da bei ihm gingen alle Lichter an. 30 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Wir sind zusammen Ski gelaufen und wir haben immer zusammen Schach gespielt. Ach, und der hatte doch so eine tolle Familie. Und dann erzählte der mir und erzählte mir alles von dem ganzen Vergangenheit. Dann habe ich zurückgerufen am Abend, habe ich gesagt, du übrigens, und dann sagte der Bürgermeister, den muss ich unbedingt treffen. Habe ich gesagt, das denke ich auch. Sagt er, haben Sie nicht eine Nummer? Ich sage, doch, hier. Und habe ich nachher Anne gesagt, ich sage, übrigens Anne, wenn dann Ole sich meldet am Telefon, der denkt nicht, das ist ein Witz, dann ist es wirklich der erste Bürgermeister. Und dann ist das tatsächlich da gekommen. Die beiden treffen sich jetzt in diesen nächsten Tagen. Und ich habe gesagt, Arne, erzähl ihm, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dann bete für ihn. Und dann wirst du erleben, wie Gott Wunder tut. Wisst ihr, Gott ist so genial. Er hat so viel Humor. Er will, dass wir ihm so vertrauen. Einfach schlicht und ganz, ganz simpel. Ohne große Wenn und Aber, ohne komplizierte Gedanken. Einfach Gott vertrauen. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, was ich alles auf dieser Ebene erlebe, wenn ich mit Menschen in Autorität zusammenkomme, dann würdet ihr alle staunen, aber das will ich heute Abend nicht, weil ich denke, morgen früh möchte ich euch noch ein bisschen was da lassen. Ich möchte heute Abend vielleicht noch ein Thema anschneiden, das ich auf dem Herzen habe. Euer Pastor hat gesagt, ich darf so lange predigen, wie ich will. Ich will jetzt Schluss machen. Aber ich möchte ein Zeugnis noch geben zur Ehre Gottes. Einfach nur, weil ich in unserem Land so viel Angst erlebe. Menschen, die mit Furcht zu tun haben, mit Angst zu tun haben, mit Angst vor weiß ich was allem. Und diese Angst ist wirklich das Antigen oder der Antikraft gegen die Kraft Gottes. Angst ist nicht in der Liebe Gottes. Und wenn du mit Angst zu tun hast, wirst du dich Gott nicht nähern wollen. Dann wirst du dich zurückziehen wollen. Und wenn du Angst hast, wirst du nicht glauben, sondern du wirst Unglauben haben. Und Angst ist wirklich ein furchtbarer Geist, den ihr einfach wegschicken könnt. Ich hätte ein Erlebnis gehabt in Afrika, da sind wir überfallen worden eines Nachts und das war nicht sehr angenehm. Ich will auch gar nicht die Details erzählen, jedenfalls es war ein Schreckensmoment in meinem Leben. Und danach bekam ich nach diesem nächtlichen Überfall, obwohl da nichts passierte, aber wir wurden halt bedroht, unser Leben war bedroht. Und danach hatte ich oft Angst vor plötzlichen Situationen, also unbeschreibliche Angst. Ich wusste gar nicht, woher sie kam. Aus dem Blauen plötzlich bekam ich Angst. Und ich war eigentlich nicht so ängstlich. Und ich bekam nicht nur Angst, ich bekam furchtbare Schmerzen. Ich bekam solche Schmerzen, dass andere Leute mir gesagt haben, dass es sowas wie Gallensteinschmerzen sind. Also wirklich, 4 Kinder zur Welt bringen ist dagegen gar nichts gegen diese Schmerzen, die ich da in Afrika hatte. Ich bekam furchtbare Unterleibsschmerzen. Ich habe mich manchmal vom Fußboden gewälzt und habe geschrien vor Schmerzen. Und mein Mann hat mir neulich gebeichtet, das hatte ich vergessen, dass er mich manchmal gebeten hat, wegzugehen, weil er das nicht mehr ertragen konnte. Weil er konnte es nicht ertragen, mich zu sehen in diesen Schmerzen. Und das ging über Monate. Immer wieder hatte ich so Schübe von Schmerzen, bekam Fieberanfall aus heiterem Himmel und bekam solche Angst. Und dann habe ich ihn gebeten, weil ich dann schwanger wurde mit unserem ersten Kind, ich war damals 24, habe ich meinen Mann gebeten, lass mich bitte nochmal eine ärztliche Untersuchung in Deutschland machen. Ich möchte mich mal von Kopf bis Fuß checken lassen, was mit mir verkehrt ist. Die Ärzte in Afrika haben alle gesagt, sie sind kerngesund, es gibt keinen Grund für ihre Angst, wir verstehen das nicht. Bin ich nach Deutschland geflogen und bin dann gelandet in Hamburg und ich wusste irgendwie, ich muss mich jetzt vor Gott einfach nochmal ganz neu weihen. Bin niedergekniet an meinem Stuhl in meinem Zimmer und habe gesagt, Gott, was ist mit meinem Leib verkehrt? Was ist mit mir verkehrt? Wieso habe ich solche komischen Anfälle? Und dann hat Gott zu mir ganz deutlich gesprochen. Er hat gesagt, du hast dich für einen Geist der Furcht geöffnet. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstdisziplin. Das hat Gott uns geschenkt. Und Angst ist niemals von Gott und er will sie auch nicht haben. Und da habe ich was ganz Einfaches gemacht. Übrigens ist alles so einfach. Ich habe mich niedergekniet, habe gesagt, Jesus, ich sage mich in diesem Moment los von dem Geist der Furcht. Ich will ihn nicht länger haben, ich will ihn auch gar nicht zulassen. Er muss mich jetzt verlassen im Namen Jesu und ich bin jetzt frei und ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Mehr nicht. Ich war schlagartig frei vom Geist der Furcht. Vollkommen frei. Ich war geheilt. Bin zu meinem Arzt gegangen, habe meine erste Untersuchung machen lassen von meiner Schwangerschaft und er hat gesagt, wissen Sie, Sie sind so kerngesund. Ich kann Ihnen eigentlich nur empfehlen, gehen Sie zurück zu Ihrem Mann nach Afrika. Das tut Ihnen sehr gut. Also ab. Weil ich war vollkommen gesund. Und ich habe nie wieder Schmerzen gehabt, nie wieder Schübe gehabt, nie wieder Attacken gehabt und musste danach durch viele, viele, viele andere Situationen gehen, wo wir in Kriegen waren, wo wir Tote gesehen haben, wo wir bedroht wurden, wo man uns die Gewehre an den Kopf gehalten hat, wo man uns hätte erschießen können. Und ich habe da immer ganz furchtlos gestanden und habe gedacht, du schießt hier nur so lange, wie Gott das zulässt. Und wenn Gott das nicht zulässt, wirst du nicht schießen. Und wenn du schießen kannst, dann kannst du schießen. Probier's doch.
Weißt du, ich war richtig furchtlos. Vollkommen furchtlos, weil ich wusste, Gott ist in Kontrolle von jeder Situation in meinem Leben. Der ist in Kontrolle von jedem Moment in meinem Leben. Und niemand, und das sagt das Wort Gottes, kann uns aus der Hand Gottes reißen. Niemand. Keine Regierung, keine Arbeitslosigkeit, kein Mann, keine Frau, keine Familie, kein Islam, kein Mensch. Niemand kann uns auf der Liebe Gottes reißen. Wir sind darin fest. Und wir kommen zurück zum Schluss. Es ist die Liebe Gottes, die dich heilt, wiederherstellt, die dich befreit, die dich erlöst, die dir Freiheit gibt, die dir Freude gibt, die dir Kraft gibt, Energie gibt. Und auch wenn du den ganzen Tag gereist bist, wie ich heute, eine Odyssee hinter mir, heute Mittag um 23:30 bin ich losgereist und bin heute Abend direkt hier reinmarschiert, direkt aus dem Zug, weil sämtliche Züge verspätet hatten. Selbst dann fühlst du dich fit wie ein Turnschuh. Du fühlst dich fit und gesund und voller Freude und voller Energie und bist nicht müde, weil du weißt, dass die Kraft Gottes in mir lebt. Nicht mein Körper ist so, ich werde 52, sondern es ist die Kraft Gottes, die in mir lebt. Er lebt in mir. Und mit ihm rede ich den ganzen Tag. Und Leute, das ist so schön. Und er sagt mir immer nur gute Sachen. Und mein Mann mir auch. Und ich sage meinem Mann auch nur gute Sachen. Das ist übrigens ganz wichtig. Wenn wir unsere Männer wirklich lieben, dann werden wir ihnen nur gute Sachen sagen. Und dann wirst du den besten Mann der Welt haben. Wenn du mängelst, bemäkelst und rummeckerst, das ist das Schrecklichste, was es gibt. Die Bibel ist voll von den Sprüchen, wo es heißt, eine Frau, ich weiß nicht, warum ich den Satz jetzt sagen muss, eine Frau, die immer meckert. Warum hast du schon wieder das gemacht? Warum bist du zu spät? Warum hast du nicht die Garage zugemacht? Warum hast du den Abfall nicht rausgebracht? Warum hast du denn schon wieder nicht die Kinder versorgt? Warum hast du dies nicht gemacht? Dieses Meckern, hört auf damit. Du treibst damit jeden Mann aus dem Haus. Jeden. Hört auf damit. Hört auf, euch gegenseitig zu bemeckern. Ihr Frauen mit Männern und Männern und Frauen. Hört auf. Liebt euch. Vergebt euch. Und genießt, dass ihr zusammen seid. Sagt euch nur Gutes. Sagt euch nur Gutes. 24 Stunden lang. Und ihr werdet nach 30 Jahren Honeymoon haben. Ich habe noch immer Honeymoon. Ich fliege mit meinem Mann in 2 Wochen in Flitterwochen. Wir werden 2 Wochen alleine Flitterwochen machen. Wir sind total verliebt. 30 Jahre später. Ohne Krise. Aber sag ihm nur Gutes. Und es gibt eine Menge Gutes, die man sagen kann. Du musst mal eine andere Frau fragen, was die über deinen Mann sagt. Dann wird dir einfallen, was du auch noch sagen könntest. Ich habe mir mal gesagt, ich will nicht eines Tages hören, dass eine junge Frau meinem Mann Sachen gesagt hat, die ich ihm nicht gesagt habe. Ehrlich. Ich will nicht eines Tages hören, dass da jemand war, der wusste so viel Gutes über meinen Mann zu berichten und ich habe das ihm nicht gesagt. Er soll nur die Worte hören, die ich ihm sage. Wie schön er ist, wie attraktiv er ist, dass er der schönste Mann der Welt ist, der beste Mann der Welt ist, der herrlichste Mann der Welt ist. Ja! Und ihm Briefe schreiben und ihm E-Mails schreiben und ihm alles Mögliche schenken und immer wieder ihn überraschen und immer wieder herausfordern und plötzlich mal eine Reise mit ihm machen und plötzlich mal was Überraschendes machen. Ich weiß nicht, ob ich euch das sagen muss. Irgendwas ist hier im Raum, was ihr braucht. Das muss sein. Es muss knistern und knallen im Gebälk. Nach 30 Jahren oder 40 Jahren. Oder ihr seid schon 50 verheiratet wahrscheinlich. Ne? Ich bewundere euch. Wir brauchen wieder vorbildliche Ehen, deswegen sage ich es. Wisst ihr, zu viele Ehen scheiden sich und trennen sich und das ist grausam. Und die Wahrheit ist, keine andere Frau und kein anderer Mann wird dich befriedigen und wird dir das geben, was Jesus dir geben kann. Und du kannst dreimal geschieden sein und schaut unsere Politiker an, die sind nicht glücklicher. Das ist nicht wahr, dass eine junge Frau dich glücklicher macht. Es ist dein Herz, was dich zufrieden macht und glücklich macht oder nicht. Und dann kann die Frau daneben dir aussehen wie die schönste Girl oder gar nicht so toll. Aber du liebst sie von ganzem, ganzem Herzen. Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Jesus ist in eurer Mitte. Und er bindet zwei Menschen zusammen. Und das ist das Größte, was uns passieren kann. Dass die Liebe Gottes uns zusammenhält. Und wir müssen zusammenbleiben. Familien, Ehen, Gemeinden, der ganze Dienst Gottes muss zusammenbleiben. Wir müssen zusammenrücken in dieser Stunde. Wir müssen zusammenstehen. Und morgen habe ich eine sehr herausfordernde Botschaft für euch. Die werdet ihr noch nie gehört haben, bin ich mir ganz sicher. Aber bitte kommt wieder. Lass uns beten. Vater, ich möchte dir danken für heute Abend. Ich möchte dir danken, dass dein Wort ausgegangen ist. Ich danke dir, dass du diesen Menschen, Herr, jenem Einzelnen irgendetwas zu sagen hattest.
Und Herr, ich danke dir jetzt, dass diese Samen tief in die Herzen fallen und dass sie das anwenden, was sie heute Abend gehört haben, dass sie das anwenden, was sie schon lange gehört haben, aber vielleicht wieder einfach ein bisschen aufgewacht ist, ein bisschen wieder hervorgekommen ist. Und Vater, ich bete im Namen Jesu, dass du jetzt wieder Menschen der heißesten Liebe in dieser Gemeinde hier hast, dass hier Leute sind, die Jesus so lieben, dass man sie gar nicht mehr bremsen kann, dass sie diese ganze Stadt auf den Kopf stellen, wie das dein Wort sagt, weil die Liebe Gottes sie treibt, weil sie zu allen getrieben werden, zu den Letzten wie den Ersten in der Stadt. Herr, sie werden von deiner Liebe befähigt, ein Unmögliches möglich zu machen, weil es ist deine Liebe, die diese Welt jetzt nur noch warm machen kann, die so kalt geworden ist. Und ich bete im Namen Jesu, dass wir das jetzt nehmen in unser Leben hinein, dass wir unsere Herzen dazu nehmen und dass wir uns öffnen für dich. Und ich möchte noch einmal betonen, Jesus geht durch die Reihen und er will dich heilen. Und wenn du jetzt gerade in diesem Moment Heilung brauchst an deinem Leib, dann steh jetzt einfach auf. Wenn du Heilung brauchst an deinem Leib, steh jetzt einfach auf. Und ich gehe nicht zu dir hin, weil ich weiß, dass Jesus zu dir geht. Aber du darfst jetzt erwarten, dass Gott dich heilt. Es ist keine Schande, dass wir krank geworden sind. Der Feind macht uns krank. Die Welt macht uns krank. Die Welt ist krank. Aber Gott will, dass wir heil sind. Sowohl am Körper als Seele, als Geist. Vollkommen heil sind. Und Herr, ich danke dir, dass du der Heiler bist. Ich danke dir, dass du jetzt gerade in diesem Moment Menschen heilst. Jesus rührt gerade einen Rücken an. Und dein Rücken durchblutet sich gerade und du wirst ganz, ganz warm. Ein anderer hat ein Nierenleiden. Das war etwas, was ich gleich am Anfang hatte. Ein schweres Nierenleiden. Und Gott sagt, heute Abend bist du geheilt. Eine andere Person hat eine schwere Migräne, immer wieder eine schwere Migräne. Und Gott sagt, ich heile dich, ich heile dich, ich heile dich. Gott will uns heilen von Kopfschmerzen, heilen von Schmerzen am Leib, heilen von Krankheiten, die der Arzt diagnostiziert hat. Gott will dich total heilen in diesem Moment. Jemand hat was mit seinen Füßen, immer wieder Schmerzen an den Füßen. Gott sagt, ich heile dich gerade jetzt in diesem Moment. Jesus geht hier einfach durch die Reihen und heilt. Nimm jetzt einfach von Jesus die Heilung. Vergiss die Gabi da vorne. Jesus ist da. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist bei dir. Er wartet jetzt auf deine Reaktion. Und du kannst jetzt sagen, Jesus, ich empfange jetzt meine Heilung. Sag das mal laut. Jesus, ich empfange jetzt meine Heilung für meinen ganzen Leib. Für meinen ganzen Leib. Und ich danke dir, dass du mich total heilst. Und ich danke dir, dass du mich total heilst. Von Kopf bis Fuß. Ich empfange meine Heilung. Jetzt in Jesu Namen. Und da ist so eine starke Salbung hier im Raum. Danke, Jesus. Du berührst gerade jetzt Menschen. Mein ganzer Körper ist wie unter einer Hitze. Ich weiß nicht, wer das auch hat. Gott heilt gerade jetzt. Und wenn er sagt, dass er heilt, dann nimm die Heilung mit nach Hause. Und wenn es wieder zwickt und zwackt oder irgendwas passiert, dann sag einfach, ich danke dir, Herr, ich bin geheilt. Bei uns Christen macht er oft keine Wunder, sondern er will, dass wir einfach im Glauben unser Land zurückerobern. Wir haben es dem Feind so lange gegeben, und jetzt müssen wir es wieder zurückerobern. Weißt du, wenn du monatelang mit deinen Schmerzen rumgelaufen bist, dann kann es sein, dass du wieder ein bisschen umdenken lernen musst und sagen, ich danke dir, Herr, dass ich geheilt bin. Vollkommen geheilt bin. Aber einige sind jetzt in diesem Moment berührt worden. Und es ist jetzt auch kein Unterschied, ob du das fühlst oder nicht fühlst. Bitte niemals mit Gefühlen arbeiten. Gefühle kommen immer nachher. Gefühle sind so trügerisch. Aber Gott heilt. Für diejenigen, die sagen, ich möchte noch mehr von diesem Glauben haben, den Gott in dein Leben hineingegeben hat. Wir haben ein Buch schreiben lassen, Dem Tod knapp entronnen. Die Geschichte einer Familie in diesem Jahrhundert, die über 70 große Wunder erlebt hat. Ich habe heute Abend fast nichts davon erzählt. Aber wenn du das einfach mitnehmen möchtest und vielleicht verschenken möchtest, es ist so geschrieben, dass auch ein Ungläubiger es lesen kann. Jesus heilt zerbrochene Herzen, eine CD, die ich mitgebracht habe, ganz, ganz viel hat damit zu tun, wie unsere Herzen zerbrochen sind. Wenn wir irgendwo mal eine tiefe Verletzung erlebt haben, vielleicht sogar in der Gemeinde, weil ein Gemeindeleiter uns enttäuscht hat oder weil ein Mensch in der Gemeinde uns enttäuscht hat, dann kann es sein, dass wir nicht mehr empfänglich sind für die Liebe Gottes. Und dann brauchst du Heilung deines Herzens. Und Gott erleben Hilfe in ausweglosen Situationen. Bei Gott gibt es keine ausweglose Situation. Und wisst ihr, man muss sich das immer wieder anhören. Ich höre mir jeden Tag selber eine Predigt an, zum Teil meine eigenen. Einfach nur, um meinen Geist zu füttern mit der Nahrung, um immer wieder Glauben zu bekommen. Und dieser Arzt, Dr. Arne, hat übrigens die ersten paar Jahre jeden Tag CDs laufen lassen über die Heilung Gottes, über die Wunder Gottes, weil er sagt, das brauchte ich für meinen Glauben, weil er ständig umgeben war mit kranken Menschen, mit aussichtslosen Fällen. Und er sagt, jetzt erlebe ich solche Zeichen und Wunder. Du musst dich füllen mit dem Wort Gottes. Du wirst nur so viel Glauben haben, wie du in dir drin hast. Das ist das Gleiche wie mit den Samen. Wenn du noch nie richtig gesät hast, also richtig mal viel Geld ins Reich Gottes gesät hast, wundere dich nicht, dass du dein Leben lang arm bleibst. Es ist entsprechend deiner Saat, wie du heute lebst. Ihr alle. Hat nichts mit eurem Gehalt zu tun. Das kann sich ändern, das haben wir inzwischen herausgefunden. Man kann ganz schnell entlassen werden in den heutigen Tagen. Aber wenn du in der Erde viele Samen hast, das heißt, wenn du reichlich gesät hast in Zeiten, wo es dir gut ging, dann wirst du in Zeiten, wo es dir schlecht geht, riesige Ernten einfahren. Und deine Nachbarn werden sagen, wieso hat er sich schon wieder ein neues Auto kaufen können und schon wieder einen Urlaub leisten können. Und andere fragen sich, woher hat er diesen ganzen Besitz? Aber es hat damit zu tun, was du gesät hast über dein Leben lang. Und genauso ist es im Geistlichen. Wenn du dir nicht Gutes gesät hast in dein Herz hinein, Glauben, Glauben, Glauben. Das ist der einzige Grund, warum ich euch diese CDs damit bringe. Dass ihr euch füllt mit Glauben. Glauben. Weil die Welt draußen, die zerreißt euch alles sofort. Die sagen, das gibt's nicht, das geht nicht, das klappt nicht. Krebskranke sterben und so weiter und so weiter. Und dein Arzt ist dann der Schlimmste, der hat dann noch die Diagnose. Ich würde diese Diagnose sofort zu Jesus bringen und sagen, Jesus, wir drehen sie gleich um. Je schlimmer sie ist, umso besser können wir es machen. Wenn der Arzt gesagt hat, noch 3 Monate zu leben, sagst du, Jesus, und ich danke dir für die nächsten 30 Jahre, die ich leben werde. Zu deiner Ehre. Und es gibt nicht wenige Leute, die das erlebt haben. Dass Gott sie genau aus dieser Hölle herausgelöst hat und hat sie wieder vollkommen geheilt. Und ich mit Absicht bete nicht jetzt für Kranke, aber wenn hier jemand ist heute Abend und ich diese Gelegenheit möchte ich nicht auslassen, der sagt, ich habe Jesus noch nicht in meinem Leben aufgenommen. Vielleicht sind sie Besucher hier und sind heute Abend hier und sagen sich, meine Güte, es war ja eine Menge, was ich gehört habe, aber irgendwas ist da wohl dran. Wenn jemand hier ist heute Abend, der sagt, ich habe Jesus noch nicht angenommen, dann bin ich jetzt bereit, ich werde hier zurückbleiben, dann kommen sie zu mir und dann werden wir gerne gemeinsam mit zusammen beten und sie werden Jesus heute Abend erleben. Und sie werden ihn mit nach Hause nehmen, so wie Dr. Arne Elsen und alle seine Patienten. Und sie werden den Heiler mit nach Hause nehmen. Also kommen Sie bitte zu mir, wenn Sie das möchten. Dann bete ich mit Ihnen ganz persönlich nach diesem Gebet, nach diesem Schluss. Und ich möchte euch jetzt einfach nur noch segnen und dann schließen. Vater, ich danke dir, dass du diese Worte alle jetzt einfach noch einmal ganz fest machst in den Herzen der Einzelnen. Und ich möchte sie einfach segnen jetzt in deinem Namen. Mit dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und ich bete, dass diese Worte in ihnen jetzt nachhallen und dass sie umsetzen und dass sie mehr Zeichen und Wunder erleben, als ich jemals zusammen erlebt habe. Herr, ich danke dir, du hast dir ein Riesenvolk in dieser Stadt bewegt und du willst, dass sie alle jetzt verliebt in dich und voller Glauben an dich nach Hause gehen und das umsetzen, was du ihnen gesagt hast. In Jesu Namen. Amen und Amen.